Du stellst dich selber vor, gell?
Ja, ist gut.
Okay. Jesus, ich danke dir, dass der Christian da sein darf. Ich danke dir vielmals, dass er sich Zeit nimmt für den Dienst, den er tut mit Open Doors. Jesus, ich danke dir für die Bereitschaft, die sie haben als Organisation und er, um für die einstehen, für das Recht einstehen, für die Verfolgten einstehen, für die das Evangelium noch nicht gehört haben, einstehen. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du ihm heute deine Worte ins Maul leist, dass unsere Herzen dürfen berührt werden von dem, dass sie uns nicht kalt lässt, sondern dass wir das mitnehmen und sagen, yes, dein Herz geht aus zu denen, die verfolgt werden, zu den Witwen und den Waisen und den Plagenden und den Entführten. Danke dir, Jesus, dass du so ein grosses Herz hast. Amen.
Ja, guten Morgen miteinander. Vielleicht gibt es da gerade eine kleine Programmverschiebung. Ich stelle mich einfach mal vor, wenn ihr mich hört reden, dann denkt ihr, okay, der kommt aus der Region. Stimmt nicht ganz. Aufgewachsen, ja. Auf der Bibelschule war ich da, ein bisschen weiter oben, in Walzenhausen. Seinerzeit. Jetzt wohne ich aber im Kanton Bern. Und bin von dort angereist, heute Morgen. Ich arbeite bei Open Doors, seit 12 Jahren vorher, 25 Jahre FEG-Pastor gewesen, im westlichen Teil der deutschen Schweiz, habe Familie, 4 Kinder und ein paar Grosskinder. Ja, merci vielmals für die Einladung. Wir von Open Doors freuen uns über jede Gemeinde, die uns einladet und wenn es Gemeinden sind, die uns immer wieder einladen, wie das hier der Fall ist, dann will man einfach ganz, ganz herzlich merci sagen für das. Ich steige ein mit dem Psalm 139, was heißt, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wenn jemand wie der David weiß, dass Gott sein persönlicher Herr ist, dann sind diese Verse nicht erschreckend. Dann ist das sehr, sehr tröstend, zu wissen, dass Gott überall da ist. Mitten in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann, ist er da. Und er weiß, warum, auch wenn ich es nicht weiß, wenn wir es nicht wissen. Er ist der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwärtige. Und er ist der, der über unserem Leben wacht. Und ihm können wir eben auch sagen, Herr, schau doch du, wie ich es meine. Du erforschst mich. Wenn man keine Beziehung hat zu Gott, ist es nicht ganz angenehm zu wissen, dass Gott überall ist. Er alles weiß, auch die Sachen, die wir geheim halten wollen, die sind bei ihm ja auch bekannt. Lesen wir weiter in dem Psalm. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, betete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Gott ist überall da, als Allgegenwärtiger. Am entferntesten Ort, am einsamsten Ort. Geografisch gesehen ist er überall da, aber auch spirituell gesehen ist er überall da im Himmel, im Totenreich. Und das ist gut zu wissen, wenn man sich vielleicht eben manchmal auch so an einem einsamen Ort weiss, vielleicht irgendwo ein bisschen verbannt, ein bisschen ausgestoßen, ein bisschen weggedrängt und nicht so viele Leute um einen herum sind, die einem gerade auf die Schulter klopfen, dann ist Gott dort. Es ist aber auch gut, wenn man sagt, jetzt will ich einfach mal Ruhe haben, jetzt brauche ich mal ein bisschen Stille. Es ist nichts um mich herum. Gott ist dann da, offen für ein Zwiegespräch mit ihm. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sehen mich, da ich noch nicht, sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von deinem, denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Ja, wenn man Gott als Gegenüber hat, als persönliches Gegenüber, zu dem man kann sagen, du Herr, du mein Gott, dann wissen wir auch, wir sind nicht aus Zufall da. Da hat einer seine Hand im Spiel gehabt. Da hat einer uns gemacht, uns gebildet, uns geschaffen. Er hat ein Design, dem er gefolgt ist und das er umgesetzt hat. Und ja, das darf man immer wieder wissen. Er ist der, der mich gemacht hat. Er hat mich wählen, so wie ich bin. Nun, es gibt so zwei Phasen wahrscheinlich im Leben, wo man manchmal so ein bisschen Mühe hat mit dem Äußeren. Wo man kann sagen, oh, wie wunderbar bin ich gemacht. Vielleicht hat man das als Teenager, man sich so ein bisschen vergleicht. Und wenn man so in der Altersphase ist wie ich, Pensions-Teenager, ja, sich die Formen manchmal ein bisschen verändert. Aber in allem drin zu sagen, du hast mich wählen als Mann, du hast mich wählen als Frau, du hast mich wählen als gross, als weniger gross. Du hast mich wählen mit diesen Begabungen, Befähigungen. Da hast du einen Gedanken dahinter gesehen, einen guten Gedanken. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben, ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Nun, da könnte man auch denken, der David ist einer, der mit Gott abrechnet, mit den Bösen abrechnet, wo die wirklich weg haben will. Aber vielleicht stellt er die Menschen auch so gegenüber zu sich selber in Beziehung zu Gott und denkt, wie gut habe ich es. Ich kann so offen mit Gott reden, erforschst du mich. Prüf du meine Motive, schau du, wenn ich es wirklich meine. Ob da nicht vielleicht doch auch irgendein Gedanke, irgendein Motiv da ist, wo mich irgendwo ein bisschen von dir wegtreiben. Er merkt, das Gegenteil von seiner persönlichen Beziehung, nein, das will er nicht. Da tut er sich sicher davon distanzieren. Demgegenüber öffnet er sich ganz seinem persönlichen Gott. Das ein paar Gedanken zum Einstieg. Das Thema von heute ist Unterschiede in der Verfolgung. Wenn wir die Weltkarten anschauen, vom Weltverfolgungsindex von 2024, dann sieht man, es gibt da Länder, die sind rot eingefärbt. Die haben eine extreme Verfolgung. Extrem heisst, also fast in allen Bereichen vom Leben total. Familienleben, Leben im Staat, Leben in der Gesellschaft, Privatsleben, kirchliches Leben, all diese Bereiche ist die Verfolgung eigentlich vorhanden und eben kann sehr, sehr extrem sein. Und dann gibt es noch die Länder, die sehr schwere Verfolgung haben. Jetzt könnte man denken, okay, es gibt da noch Kirgisistan, ja, da ist es auch easy zum Christ sein, denkst du. Auch in Zentralasien, Kirgisistan, gibt es Verfolgung, aber die ist nicht so schwer wie in 50 anderen Ländern, wo es eben noch schwerer ist. Und somit gibt es also noch Karten, da könnte man noch gelbe Farbe nehmen und da wären noch viel mehr Länder drauf. Es gibt verschiedene Triebkräfte, so Motoren, die die Verfolgung antreiben. Und es gibt auch verschiedene Intensitäten von Verfolgung. Und das tut dann eben so ein bisschen das Mass und manchmal auch die Art von der Verfolgung unterschiedlich machen. So eine Triebkraft kann eine Diktatur sein. Nordkorea zum Beispiel kann ein findlich gesinnter Staat sein. Indien wäre das Beispiel. Eine christliche, christenfindliche Gesellschaft. Leute, Dorfgemeinschaft, die gegen Menschen, die Jesus nachfolgen, nicht, kein Goodness mehr haben, keine Freundlichkeit mehr haben, sondern sie vertreiben. Und manchmal kann die Triebkraft sogar in der eigenen Familie sein. Verfolgung hat viele Gesichter. Wir denken da oft eben an abgebrannte Dörfer, Kirchen, die geschlossen sind, abgebrannt sind, Hab und Gut, wo zerstört wird, wenn eben so Kidnapper kommen, wenn so Angreifer kommen, dann tun die sehr oft eben auch Haus zerstören, Garten zerstören, Feld zerstören. Aber wenn wir von Verfolgung reden, müssen wir immer auch sagen, Verfolgung hat das Gesicht, dass es Menschen betrifft. Und das sollten wir im Vordergrund sehen. Nicht ein Haus, Hab und Gut, eine Kirche, die nicht mehr funktionieren und nicht mehr da sind, sondern Menschen, einzelne Männer und Frauen, die betroffen sind. Junge und alte Leute. Und so gibt es eben auch in der Verfolgung von Männern einerseits und Frauen andererseits Unterschied. Und das werden wir heute Morgen eben auch ein bisschen anschauen. Verfolgung ist nicht einfach immer gleich Verfolgung, sondern die unterscheidet sich. Und wenn wir wissen, dass es eben bei Männern anders ist als bei Frauen, dann können wir nachher auch spezifischer noch für Frauen oder für Männer beten. Ich möchte jetzt ein Beispiel erzählen. Versetzen wir uns in die Situation von einem islamischen Land. Und in diesem islamischen Land gibt es immer wie mehr Menschen, Muslime, die ihrer Religion absagen und sich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Den Glauben müssen sie heimlich leben, weil sie genau wissen, wenn wir den offen nach außen tragen, uns offen dazu stellen, dann hat das schlimme Konsequenzen. Darum treffen sie sich eben auch nicht in so einem öffentlichen Kirchengebäude, sondern irgendwo im Geheimen, im Versteckten. Sie veranstalten ein Essen, machen das ein bisschen festlich. Es könnte aussehen wie an einer Geburtstagsfeier oder wie bei einer Grillparty oder so. Und dort drinnen eingebettet ist dann ihre Versammlung. Nun, in diesem Beispiel ist es so, dass die geheime Versammlung auffliegt. Plötzlich steht die Polizei da. Die Hauskirche, Untergrundkirche ist aufgeflogen. Polizisten trennen Männer und Frauen, nehmen von allen Personalien auf. Sie sagen zu den Männern, ihr werdet mit uns auf den Polizeiposten kommen. Und da können wir uns ja so denken, was daraus wird. Irgendes muss antreten bei der Behörde. Oder gibt es wahrscheinlich ein Urteil und es könnte mit Gefängnisstrafe enden. Bei den Frauen sagt man, ihr könnt nachher wieder heim. Wenn wir da wieder stoppen, die Geschichte wieder abbrechen, dann denkt man, hä? Männer müssen ins Gefängnis und die Frauen können wieder heim. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Polizisten sagen nämlich zu den Frauen, bevor ihr heimgeht, stellt ihr euch noch mit den Männern zusammen, dann machen wir noch das Gruppenfoto und bitte Kopftuch ab. Dann machen wir das Gruppenfoto. Und dann schicken wir das Gruppenfoto heim in die Dorfgemeinschaft und in die Familie. Wenn wir den kulturellen Hintergrund nicht kennen, dann wissen wir nicht, was das für die Frauen bedeutet, wenn sie heimkommen und sie haben dann das Gruppenfoto, wo sie mit Männern zusammen stehen und das sogar noch ohne Kopftuch. Aber wenn wir von der Kultur her wissen, dass das kann für die Frauen, die früher noch Muslim waren, jetzt Jesus nachfolgen und jetzt dorthin kommen, ins Dorf kommen, dass das kann bedeuten, dass die Gesellschaft, das Dorf und vielleicht sogar auch die Familie denkt, es sind Prostituierte. Polizisten, die müssen sich gar nicht weiter darum tun, diesen Frauen irgendeine Strafe zu verlegen, weil die Strafe wird ja von der Dorfgemeinschaft geliefert oder vollzogen. Das kann dann sein, dass Frauen in die Häuser eingesperrt werden. Wenn sie noch nicht verheiratet sind, könnten sie zwangsverheiratet werden mit einem Muslim. Und wenn sie vielleicht schon verheiratet sind, sie im Glauben an Jesus heimlich und er noch Muslim, dass man der Frau könnte Kind wegnehmen, zwangsmässig. Sie könnten Opfer von Ehrenmord werden und so weiter. Und so sehen wir also, es gibt unterschiedliche Verfolgung, gleiches Ereignis, gleiche Fehler gemacht sozusagen, aber verschiedene Auswirkungen. Und wenn man das auflistet, dann sehen wir, dass bei den Frauen die 5 Hauptverfolgungsarten Zwangsheirat sind, sexuelle Gewalt. Und da sind wir eben genau an dem Punkt, wo der John erzählt hat. Man hat die Frauen genommen, hat sie entführt und sehr oft werden sie eben dort auch vergewaltigt. Nimmt ihnen die sexuelle Reinheit und hat ganz viel erreicht. So. Da gibt es körperliche Gewalt, psychologische Gewalt, erzwungene Scheidung. Bei den Männern ist es oft körperliche Gewalt. Man schlägt sie, macht sie unfähig, ihre Rolle als Hausvorsteher, Versorger wahrzunehmen. Man setzt sie ins Gefängnis, sie kann nicht mehr arbeiten, kann nicht mehr Geld bringen in die Familie und so weiter. Psychologische Gewalt, wirtschaftliche Schikane, Gefängnis, militärische Einberufung. Bei den Frauen ist die Verfolgung irgendwo unsichtbar. Darum ist eben das Bild so hinterlegt, oder? Man sieht es gar nicht so recht. Man sieht es nicht, wenn eine Frau in ein Haus eingesperrt wird. Man sieht es nicht, wenn eine Frau vergewaltigt wird. Aber man sieht es, wenn ein Mann nicht mehr an die Arbeit kommt, wenn er im Gefängnis ist, wenn er geschlagen worden ist, wenn er wegen dem ins Spital muss. So sind es unterschiedlich. Wir haben so Gefangenenlisten mit ganz vielen Namen drin, von Männern, viele Männer, aber auch Frauen. Und für das kann man beten. Wir haben aber auch so eine Frauengefangenenliste. Das ist ein Blatt, wo davon redet, wie eben Frauen auch gefangen sind, inoffiziell gefangen sind. Und die beiden Listen kann ich sehr herzlich empfehlen. Es ist so, dass in der Verfolgung die Stärken zu Schwächen gemacht werden. Und zwar die Stärken, die aus der Gesellschaft, aus der Sicht der Gesellschaft Stärken sind. Und wenn die einzelnen Christen in ihren Stärken, Stärke von der Mann, Stärke von der Frau, geschwächt werden, dann gibt es ganz einen Haufen geschwächte einzelne Christen und eine Vielzahl von geschwächten einzelnen Christen gibt im Endeffekt eine schwache Kirche. Es geht nicht darum zu sagen, Männer oder Frauen sind schlimmer verfolgt, es ist immer ein schreckliches Leid, weil es immer Personen betrifft. Aber wir können eben da die Unterscheidung so zeigen. Und bei den Männern würde es dann heissen, da ist die Stärke von ihm, er ist der Versorger in der Familie, er ist der Leiter in der Gemeinde Und wenn man ihn eben nimmt, oder jetzt bei dieser Razzia, den Leiter nimmt von dieser Hauskirche und der ins Gefängnis steckt, dann ist seine Stärke eigentlich zu einer Schwäche gemacht worden. Oder wenn er nicht mehr arbeiten kann, wenn er nicht mehr versorgen kann, seine Familie, dann wird die Stärke zur Schwäche gemacht. Und bei der Frau ist es eben die sexuelle Reinheit. Ja, wenn dann jemand sexuell unrein ist, dann können die Leute im Dorf sagen, die dort, die ist im Fall nicht mehr rein. Die ist vergewaltigt worden. Und so nimmt man eben bei den Frauen die Stärke ins Visier und bei den Männern je ein bisschen unterschiedlich. Bei der Frau heisst es zum Beispiel, ja, eben, die ist nicht mehr würdig in der Gesellschaft gewesen. Die kann zum Beispiel, die ist nicht mehr würdig, Jungs zu gebären und so weiter. Nun, wie definieren denn wir den Wert von einem Menschen? Was ist unsere christliche Antwort darauf? Wir gehen vom Schöpfungsbericht aus, wie er in der Bibel steht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Männer und Frauen sind nach dem Bild von Gott geschaffen. Männer und Frauen sind Ebenbilder oder Abbilder von Gott. Und ein Abbild, ein Ebenbild zeigt immer aus Verhältnis, wo da ist, zu Gott. Also wenn da Gott ist als Original und der Mensch als Abbild, Frau als Abbild, Mann als Abbild, dann zeigt das einen sehr, sehr, sehr hohen Wert. Das Ebenbild Gottes sein, das verleiht einem Mensch Wert. Darum sind wir wertvoll. Unser Wert hängt nicht von dem ab, was wir für ein Geschlecht haben, welche Stellung das wir haben oder was wir arbeiten. Und das gilt auch für die Gemeinde, wie für die FG Rinneck da, dass wir nicht wollen Wertunterscheidungen machen. Da gibt es nicht ein paar wertvollere und ein paar weniger wertvolle Leute, sondern es gibt nur gleich wertvolle Leute. Männer, Frauen, Jung, Alt. Alle gleich wertvoll in dem Gegenüber zu Gott. Es gibt in der Gemeinde eigentlich keine Minderwertige. Schön zu wissen, oder? Es gibt in der FG Rinneck keine minderwertige Leute. Und es muss sich hier drin eigentlich auch niemand irgendwie aus irgendeinem Grund minderwertig fühlen. Weil wir sind wertvoll als Gegenüber, als Abbild von Gott. Jeder und jede ist genau gleich wertvoll. Was ist aber, wenn gemeint der Wert von einem Mann und von einer Frau nicht von der Bibel her, wie wir es jetzt gerade dargelegt haben, tut definieren, sondern auch den gleichen Blick hat wie Gesellschaft? Ein Beispiel, Nigeria, ist angesprochen worden, Boko Haram ist auch angesprochen worden. Islamisten kidnappen und entführen Mädchen und vergewaltigen sie dort. Manchmal können die Mädchen, die jungen Frauen aus dieser Gefangenschaft fliehen, kommen zurück ins Dorf, haben vielleicht sogar noch ein Kind von einem von diesen Boko Haram-Kämpfern und dann kommen sie zurück. Zurück ins Dorf und zurück in ihre Gemeinde. Was denken wir, wie reagiert die Gemeinde? Oder sagen wir zuerst einmal, wie wäre denn ideal, was wäre ideal, wie die Gemeinde kennt, soll reagieren? Was meint ihr, was wäre ideal für eine Gemeinde als Reaktion auf jemanden, der wegen Kidnapping versklavt worden, vergewaltigt worden ist, mit einem Kind da ist? Wie würde man im Idealfall reagieren? Liebevolle Aufnahme. Einverstanden? Okay. Idealfall. Barmherzigkeit üben. Ich sehe es auch so. Aber in anderen Ländern, auch in Nigeria, ist die Reaktion von der Gemeinde Jesu leider oft die, dass solche Frauen verstoßen werden. Weil ihre sexuelle Reinheit beschädigt ist. Wir haben vorher gesehen, die sexuelle Reinheit wird angegriffen. Die Stärke der Frau wird angegriffen. Sie ist schwach gemacht. Und jetzt sieht nicht nur die Gesellschaft sie schwach, sondern auch die Gemeinde Jesu sieht sie schwach. Und unsere Organisation unterstützt die Frauen mit Traumahilfe und anderen Sachen. Bezug zu uns. Menschen, die anders sind, vielleicht aus irgendwelchen Subkulturen. Also, vielleicht Leute, die total tätowiert sind. Was machen wir mit denen? Nehmen wir es liebevoll auf, barmherzig? Oder sagen wir, Gott will lieber in so eine Subkultur killen. Es ist nicht immer einfach, es ist eine riesige Challenge, solche Leute aufzunehmen, liebevoll aufzunehmen, ohne die biblischen Leitlinien zu verlassen. Da muss jede Gemeinde einen Weg finden. Ich meine, dass es der Auftrag der Gemeinde Jesu ist und auch der FEG Rhinegg ist, auch die nicht FEG-konformen Leute hier aufzunehmen. Egal, wo sie herkommen. Welche Erwartungen stellt unsere Kultur an Männer und Frauen? In Ländern mit Verfolgung sind die gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und Frauen, wie wir gesehen haben, sehr unterschiedlich. Was sind die Erwartungen und die Rolle in unserem Land? Haben wir da auch irgendwelche Erwartungen, die vielleicht plötzlich merken, meine Erwartung und das, was jetzt passiert in der Gemeinde, Leute, die kommen, das wird irgendwie schwierig. Es könnte ja sein, dass plötzlich Leute mit anderen Rollenverständnissen da sind, dass Leute mit anderen Lebensformen da sind, dass Leute mit anderen Identitäten da sind. Pastor, den ich einmal getroffen habe in einer Gemeinde im Bündnerland, ziemlich mitten in den Bergen, rein, hat gesagt, du, plötzlich ist eine Person da gestanden vor mir, die gesagt hat, du, ich bin im Fall jetzt nicht mehr Frau, ich bin jetzt Mann. Voilà, das könnte passieren. Nun, das Beispiel nochmal. Die Evika und ihren Mann, in einem traditionellen Umfeld in Asien aufgewachsen, stehen auf der untersten Stufe der Gesellschaft, also zuunterst. In ihrer Kultur gibt es ein ganz klares Rollenverständnis. Er, Oberhaupt der Familie, Entscheidungsträger, Geldverdiener. Sie tut allen Entscheidungen vom Mann schön Folge leisten, den Haushalt führen und ist auch zuständig, dass sie jeden Tag geht, Wasser holen. Jetzt läuft die Jevika jeden Tag mehrere Kilometer, um im Nachbardorf Wasser zu holen. Eigentlich gäbe es auch einen Brunnen im Dorf, wo sie wohnt. Aber die Dorfältesten haben gesagt, sie, die Jevika, ist eine Christin, also hat sie keinen Zugang zum Brunnen. Wir verwehren ihr das. Also muss sie an einen anderen Ort gehen. Die Jevika und ihren Mann sind die einzigen Christen in dem Dorf. Und die Dorfältesten wollen Druck ausüben, sodass eben die Christen dann wieder den traditionellen Glauben leben. Aber die Jevika sagt, als Frau ist es meine Aufgabe, Wasser zu holen. Darum muss ich jeden Tag weit in ein anderes Dorf laufen. Ich nehme das auf mich, weil ich Jesus treu bleiben will. Wenn wir das Zeugnis hören, denken wir, wow, das ist eine Frau. Das ist eine Gläubige, oder? Sie nimmt so viel auf sich, hat keine Lust zu leben. Ich will aber Jesus auf keinen Fall verleugnen. Nun, da gibt es noch ein paar verborgene Schichten in dieser Geschichte. Allein als Frau über Land laufen ist in vielen Ländern sehr, sehr gefährlich. Darum gehen die Frauen in der Regel, wenn sie nein, anders hin müssen, Wasser holen, in Gruppen. Jetzt könnte ja die Evika mit dieser Gruppe gehen. Ah nein, sie ist eine Christin. Darum geht es eben nicht mit der Gruppe, sondern allein. So ein bisschen die Geschichte von Johannes 4, die Samariterin am Brunnen, oder, wo zu einer Tageszeit am Brunnen ist, wo die anderen nicht dort sind. So ähnlich ist der Ewigkeit gegangen. Die Ewigkeit ist tatsächlich schon ein paar Mal angegriffen worden und auch schon vergewaltigt worden, mehr als einmal. Und John verreißt jetzt wahrscheinlich wieder das Herz, wenn er das hört. Kommt wieder das innere Monster rauf. Ist verrückt. Aber die Ewigkeit bleibt Jesus treu. Muss das so sein? Gibt es nicht irgendeine andere Lösung? Kann man nicht irgendwie Abhilfe schaffen? Wer hätte eine Lösung für die Ewigkeit? Was denkt ihr? Wie könnte man der Ewigkeit jetzt helfen, dass es nicht so schwer hat? Wie? Einen Brunnen bauen. Ja, das wäre eine super Idee. Ist vielleicht nicht ganz einfach, weil ja, sie muss auch Geld haben für das, muss wissen wie und so. Sie bräuchte Unterstützung, aber es wäre ein Ansatz. Ja? Gibt es noch andere Lösungen? Der Mann geht das Wasser holen. Ja, ja, wäre doch etwas, oder? Warum nicht? Nun, also die Idee ist sehr gut, aber das würde für den Mann heissen, er ist ja gläubig, oder? Das würde für den Mann heissen, er würde sich im Dorf zum Idiot machen. Er würde sich eigentlich öffentlich ausstellen und könnte zum Gespött werden. Und das ist auch nicht so einfach für ihn. Und darum lässt er es vielleicht lieber sein. Gibt es noch einen anderen Ansatz? Ja? Yeah. An anderes Ort ziehen, ist auch wieder mit Umtrieb verbunden. Auch eine gute Idee, sicher. Über das muss man nachdenken, kann man nachdenken. Aber da braucht die Person auch Unterstützung, weil es müsste am neuen Ort irgendetwas sein, wo sie dann könnten. Einziehen. Nun, wir könnten auch noch zu der Polizei gehen und sagen, schaut einfach mal drauf, was passiert, wenn da die Frauen ins andere Dorf gehen. Und dann kommt die Ewigkeit heim zum Mann und sagt, du, wollen wir nicht einmal eine Anzeige machen? Nein. Das könnte für mich noch viel mehr Probleme geben. Und so ist es schwierig. Sie könnten auch gemeinsam gehen. Aber auch dann würde der Mann sich zum Gespött machen, weil es entspricht nicht der Kultur, es entspricht nicht den Werten der Gesellschaft. Er würde auch da zum Idiot für Jesus werden. Wasser holen ist Frauenarbeit in dieser Kultur. Ein Mann macht so etwas nicht. Die Sicht geht rein bis in die Gemeinde Jesu. Bis zu den Gläubigen. Es wäre ein riesen Zeugnis. Ein riesen Zeugnis, wenn der Mann würde gehen oder mitgehen. Er würde sagen, du Jewika, ich habe dich im Fall so lieb, dass ich mich zum Idiot für Jesus mache, einfach wegen dir. Weil ich dich gern habe. Und weil ich dich als gleichwertig anschaue. Weil du genau gleich viel wert bist in den Augen von Gott wie ich. Eine Aussage von einem Pfarrer in Zentralasien. Er sagt, ich wurde so erzogen, dass ein Teppich mehr wert ist als eine Frau. Also behandelte ich meine Frau schlimmer als einen Bettvorleger. Also, ich glaube, wir sind froh, leben wir in der Schweiz. Aber offenbar, bis in eine Pastorenstellung und Position, wo die Frau als nichts gilt. Und dann ist das Ehepaar in einen Ehekurs gegangen von Partnern von unserer Organisation. Was sagt ihr euch nachher? Was denkt ihr da? Aber jetzt sehe ich meine Frau als die Krönung meines Lebens an und ich behandle sie mit Würde und Liebe, eben als jemand, wo ein Ebenbild ist von Gott. Voilà. Das Resultat von einer Schulung. Jetzt engagieren sich beide in der Kirche. Es ist gefährlich für sie beide. Und darum müssen sie aufpassen. Aber sie setzen sich ein zum Wohl für die Menschen in ihrem Land. So schön, dass der Mann sagt, als Christ liebe ich meine Frau jetzt über alles. Der Mann hat sich wirklich zum Idiot für Jesus gemacht. Der möchte den anderen Menschen um ihn herum zeigen, schaut, wenn Jesus mich lieb hat, wenn ich so wertvoll bin in den Augen von ihm, dann liebe ich meine Mitmenschen. Und wäre das nicht ein Beispiel für alle anderen Familienbeziehungen hier in dem Dorf? Wer von uns macht sich aus Liebe zu seiner Frau zum Gespött in der Gesellschaft? Wer von uns macht sich aus Liebe zu ihrem Mann zum Gespött in der Gesellschaft? Vielleicht eine Frage, die wir mitnehmen können. Was macht unsere Organisation? Es gibt Traumaarbeit. Da Ehepaar für Kurs haben wir schon gesehen. Traumaarbeit ist ein anderes Ding, ein anderes Projekt. Da sind Menschen äußerst traumatisch schlimm dran. Oder die Ereignisse, muss ich das vorstellen, was da passiert, wenn so Kämpfer kommen und einem wegnehmen. Das ist wirklich schlimm. Und da braucht es Leute, die zulassen, mit diesen Personen beten. Es gibt Seminare für Frauen. Da ist eine Person eingeladen worden, die ihre Leidenschaft für Jüngerschaft von Frauen geteilt hat. Sie hat den ganzen Lehrplan ausgearbeitet, für Frauen zu unterweisen. Und hat den Frauen so können helfen, ihnen können Wert geben, eine neue Identität schaffen. Oder da, Alphabetisierungskurs. Partner von Open Doors haben ein Alphabetisierungsprogramm in mehreren entlegenen Dörfern in Laos durchgeführt. Das Programm dauert etwa 2 Monate, manchmal auch länger. Und wirkt in den Leben der Gläubigen Wunder. Weil sie jetzt gelernt haben, selber die Bibel zu lesen. Und das stärkt sie in ihrem Glauben und das stärkt sie in ihrer Identität als Geschöpf Gottes und als Kind von Gott. Wunderbar, dass so ein Alphabetisierungsprogramm Licht ins Dunkle bringt. Man dann plötzlich merkt, aha, Gott, der Allgegenwärtige, ist da in meiner Not. Open Doors hat die 3 Ziele, die Sie sicher kennen. Und weil wir ja nicht das erste Mal da sind, wissen Sie jetzt auch ungefähr, was noch kommt. Was dort gemeint, das D13, der FG Rinek. Wir können uns informieren. Und darum liegt eben so ein Heft auf dem Stuhl. Und in dem Heft kann man immer wieder lesen, eben wie es den anderen Christen geht. Wie gehen die Christen mit den Herausforderungen, die sie haben, um? Und was kann man machen? Und wie wirkt Gott? Solche Sachen stehen in dem Heft. Und wenn sie finden, das Thema der Verfolgten soll nicht einfach jetzt wieder abgeschlossen sein nach dem Gottesdienst, sondern weitergehen. Dann kann man das abonnieren. Dort am Büchertisch, wo ich bin, kann man das machen und Karten ausfüllen. Dann auch mit Büchern kann man sich informieren. Es hat 2 neue Bücher da, für die schon alle anderen gelesen haben. Das kann ja sein. Das eine Buch, wenn Glaube verboten ist, ein Buch mit verschiedenen Geschichten drin, sehr ermutigend und wo man einfach auch merkt, was es heisst für Leute in den anderen Kulturen, eben den Glauben zu leben. Da kann man auch einmal einen Anlass durchführen, vielleicht als Hauskreis, als Kleingruppen, als Jugendgruppe, wo man nicht nur über Verfolgung gehört, sondern sich einmal drin versetzt. Wie ist das, wenn man so zusammenkommt wie eine Untergrundkirche? Das kann ich sehr, sehr herzlich empfehlen. Man könnte mit Open Doors noch Reisen machen. Es hat auf einer Ostasienreise noch Platz im September und auch an einer Jugendreise nach Ägypten Ende August, Anfang September. Und aktiv werden, man könnte auf Bern reisen, also das ist ja machbar. Ich bin jetzt auch von dort angereist, oder so Auto 2,5 Stunden, vielleicht schafft man das. Mit dem Zug auch ungefähr so lang. Wäre mal etwas, um den verfolgten Kirchen eine Stimme zu geben. Da wäre noch Ton drauf auf dem Video, ich kann es vielleicht schnell anhalten. Probieren wir es nochmal. Wegen Open Doors auf Bern kommen? Nein, nicht wegen Open Doors. Wegen Open Doors, AVC, HMK, CSI, andere Werke, die in der Arbeitsgemeinschaft für Religionsgemeinschaft zusammengeschlossen sind und die Schweizerische Evangelische Allianz eigentlich partnerisch, Dach ist über dem Ganzen. Und auf Bern kommen, weil es um unsere Familie geht. Es geht nicht um irgendwelche Leute von dort oder von hier, sondern es geht um unsere Glaubensgeschwister. Sind wir bereit, 2,5 Stunden hin, 2,5 Stunden zurück, 1,5 Stunden auf dem Bundesplatz, unsere Stimme zu erheben mit unserer Anwesenheit für die Verfolgten, für deine Schwestern und Brüder. Man kann auch spenden. Das ermöglicht all die Projekte, die wir sehen, was möglich ist. Und man kann beten. Wir haben hier drei Anliegen drauf. Das von Laos, dann eins von Zentralasien, das ist eben aus dem Blatt, so ein Anliegen. Und auch das von Nordkorea ist aus dem Blatt. In Zentralasien, in der traditionell islamischen Kultur, sind die Frauen den Männern untergeordnet. Von einer Konvertitin, die den Islam verlässt, deren kann Hausarrest, Prügel, Zwangsheirat und Vergewaltigung widerfahren. Das sind eben so die informellen Gefängnisse. Und in Nordkorea, viele nordkoreanische Christen sind wegen ihrem Glauben in Arbeitslager inhaftiert. Und weibliche Gefangene werden dort auch noch sexuell misshandelt. Das sind ein paar Gebetsanliegen. Die Gebetsanliegen können wir jetzt im Gebet in kleinen Gruppen aufnehmen. Vielleicht beten wir für die Jevika, die wir gehört haben. Vielleicht beten wir für das zentralasiatische Ehepaar, das wir davon gehört haben. Oder sonst für Sachen, die uns jetzt gerade bewegt haben. Und das machen wir, indem wir so kleine Grüppli bilden, gerade dort, wo wir stehen. Und die Zeit vom Gebet in der kleinen Gruppe wird dann abgeschlossen von der Band. Merci vielmals fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und jetzt nehmen wir uns Zeit fürs Gebet.